Als ich heute Morgen hier saß und die Band hörte, und da waren drei Geschwister dabei, das habt ihr sicherlich gemerkt, zog so die ganze Geschichte meines Lebens vor meinen Augen vorbei. Als ich die Moderation hörte, Olivier und Matthias, sah ich deinen Vater Matthias, die Geschichte, die mich mit euch verbindet, Olivier, die Geschichte mit dir, und plötzlich geht so ein etwas Riesiges auf, die Güte Gottes. Einfach wie Gott mit uns durchs Leben geht und durch unser Leben Frucht wirkt, obwohl wir gar nicht viel davon merken. Und wenn es einen Zweck gibt für diese Konferenz, hier ist es für mich persönlich, dass es eine Landebahn ist für einen Paradigmenwechsel. Wenn wir über das Wirken des Heiligen Geistes, über Wunder, Zeichen, Offenheit sprechen, dann geht es uns nicht darum zu sagen, das ist die einzige Art, wie Gott wirkt. Wir sehen Gott in der Natur, wir sehen Gott in Gerechtigkeit, wir sehen Gott in vielen verschiedenen Arten, wie er sich sichtbar macht. Aber für uns als Nachfolger von Jesus ist diese Erwartung eines einzigartigen Gottes, der uns, sich uns zugewendet hat, der uns berührt, der uns liebt, der mit seiner Gegenwart, seinem Geist kommt, so was wie die Landebahn zur Veränderung einer ganzen Gesellschaft. Es übersteigt intellektuelles Verstehen, es übersteigt die Fähigkeit zu sehen. Es geht darum, in unserem tiefsten Herzen Bahn zu machen in dieser säkularisierten Zeit, die nur akzeptieren möchte, was erklärbar ist, für einen Gott, der durch die Mauern unserer Zerbrochenheit hindurchbricht, um nicht nur Veränderung in unser persönliches Leben zu bringen, sondern Veränderung in unsere Familien, in die Gesellschaft, in die Städte, Dörfer, Geschäfte, wo wir arbeiten, an die Unis, in die Verwaltung, gleich wo wir sind. Als ich heute Morgen drei unserer Kinder hier vorne habe stehen sehen, wie sie Jesus anbeten, dann die drei Geschwister in der Band, und ich denke, ist es nicht einzigartig, Gott, wie dieser Segen der Liebe Gottes von Generation zu Generation fließt. Und wenn es einen Wunsch gibt für mich in diesen Tagen, ist, dass du etwas erleben kannst, tiefschürfend, in deinem Geist, in deiner Seele, in deinem Intellekt, was es dir erlaubt, wirklich ein Leben zu führen in der Gegenwart Gottes. Und nicht gleich Argumente zu finden, was jetzt richtig oder falsch sei, sondern offen zu bleiben, auch wenn sich Menschen andersrum verhalten. Etwas Zweites, was ich sehe, ist, Gott ist daran, seinem Volk Herzenseinheit zu schenken. Wenn ich, und ich werde morgen Abend mehr darüber sprechen, aber wenn ich heute bedenke, ich selbst bin evangelisch, Kulturchrist, evangelischer Kulturchrist gewesen, so aufgewachsen, habe keine Berührungspunkte gehabt zu freikirchlichen Christen. Als ich Christ wurde im Kanton Bern in Thun 1974, da war ich davon überzeugt, in Zürich gibt es keine Christen. Wenn es welche gäbe, hätten die mir das gesagt. So naiv war ich, so kindlich an einem gewissen Punkt, wenn es um die Dinge des Geistes, um die Dinge Gottes ging. Und heute sehe ich Menschen aus Deutschland, aus Österreich, der Schweiz hier. Die Österreicher gehören übrigens genauso dazu in unsere deutschsprachige Familie, nicht wahr? Und ich bin berührt davon, dass wir römisch-katholische Christen hier haben, dass wir evangelische Christen hier haben, freikirchliche Christen. Und gestern kam eine junge Frau zu mir und sagte zu mir, ja, glaubst du wirklich, dass der Papst an Jesus glaubt? Glaubst du wirklich, dass er Jesus lieb hat? Ist das nicht Götzendienst? Ich habe dann gesagt, weißt du, ich habe auch in Pfingstgemeinden, ich habe auch in Vineyard schon Götzendienst entdeckt. Unser Götzendienst bezieht sich manchmal vielleicht nicht auf Bilder, sondern auf Personen, auf Vorbilder. Und nicht Bilder, aber Vorbilder, die den gleichen Platz einnehmen können. Und zu erleben, wie Gott daran ist, hier im deutschsprachigen Raum, in Deutschland, Österreich und der Schweiz, uns eine Empfindsamkeit für das Miteinander zu geben. Und in dieser Empfindsamkeit Raum zu schaffen für die ganze Kirche, auch das messianische Judentum. Dass wir eins werden, dass Jesus weiß, unsere Leidenschaft, unser Verlangen ist so groß, dass wir nicht mehr auf das achten, was uns trennt, sondern auf das achten, was uns eint. Das ist der Weg zu einem Aufbruch, aber davon mehr morgen. Worship. Für mich ist Anbetung nicht, Benne, wo bist du, Benne? Du hast es so gut gesagt. Gestern, Gott sucht. He's not looking for worship, he's looking for worshipers. Er sucht nicht Anbetung, er sucht Anbeter. Menschen, die einfach staunen und ruhig werden. Und weißt du, wenn du vor Jesus stehst, dann spielt so alles keine Rolle mehr. Spielt keine Rolle mehr, was andere denken. Spielt keine Rolle mehr, welche Theologie besser oder schlechter ist. Es spielt keine Rolle mehr, wie groß, wie dünn, wie dick, wie blond, wie braun du bist. Es ist nur noch dieses hineingezogen werden in seine Gegenwart. Und in diesem Moment, wenn du in dieser Gegenwart bist, dann sind Wunder und Zeichen verwischen sich mit Natürlichem. Das Leben verwischt sich vollständig in diese eine Person, vor der du stehst. Und ich denke, in der ganzen Musik, im Worship, in der Anbetung, ist auch eine Veränderung am Geschehen. Und diese Veränderung bedeutet, dass wir uns lösen von musikalischen Vorstellungen, uns lösen von anderen Vorstellungen und erkennen, dass die Musik nichts anderes ist als die Schiene, die Schiene, auf der wir zu Anbetern werden. Und dass es nicht um musikalische Präferenzen geht, sondern dieses Reinkommen in seine Gegenwart. Und dann sind wir nicht mehr Musiker und wir sind nicht mehr irgendwelche Künstler, sondern wir sind nur noch eines, ein ganzheitlicher Ausdruck des Verlangens nach seiner Gegenwart. Das ist etwas vom Größten. Die Vinja Bern hat letztes Jahr, in den letzten zwei Jahren, diese CD produziert. Das ist meine Lieblings-CD. Das ist der Höhepunkt meines Verlangens in 30 Jahren Gemeindeleitung. Schaut euch um dort hinten beim Tisch. Ich verschenke die. Und wisst ihr, wenn ich dann denke, die Säcke hier vorne, Heilandsack und geteilte Freude, hat auch wieder Ausdruck mit der Gegenwart Gottes. Wenn wir Menschen in Not begegnen, begegnen nicht wir ihnen, sondern die Liebe Gottes durch uns. Wir nehmen jeden Missstand wahr, aber wir nehmen nicht jeden Missstand an. Und deshalb am kommenden Sonntag im Gottesdienst von 15 Uhr bis 17 Uhr hast du die Chance, so eine Tasche zu kriegen. Die wirst du kriegen. Wo habe ich jetzt vergessen? Das steht irgendwo da. Und fülle doch die, wenn du zum Einkaufen kommst, dann nimm sie mit am Sonntag um 15 Uhr. Damit zeigst du nichts anderes als: Ich will Teil sein dieser Liebe Gottes, die in die ganze Welt, in der ganzen Breite hinausfließt. Aber der Ausgangspunkt ist immer wieder derselbe. Es ist Anbetung, Gegenwart, Reich Gottes, Er. Der ganze Fokus des Wirkens Jesu, ob durch die Gemeinde in Bereichen der Gerechtigkeit, übernatürlicher Kraft, künstlerischer Darstellung oder in der Schöpfung, hat immer einen einzigen Ursprung, seine Gegenwart. Es gibt in der Bibel kein anderes Thema, das das mehr beschreibt als der Wunsch, dieser eine Satz, der immer wieder auftaucht: Ich will euer Gott sein, ihr sollt mein Volk sein. Und wenn du die Bibel alles streichen würdest und nur diesen Satz bestehen lassen würdest, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein, wäre die vollständige Absichtserklärung Gottes in diesem einen Satz im Tal. Und Teil dieses Volkes zu sein, mit Haut und Haaren, mit dem ganzen Leben, in seiner Gegenwart zu leben, das ist der totale Schlüssel. Ich habe versucht, diese drei Beiträge von mir in drei aufzuteilen. Es geht immer wieder eigentlich ums Gleiche aus einem anderen Blickwinkel. Heute möchte ich sprechen über diese Einzigartigkeit, dass Jesus Christus mich meint. Das schauen wir an. Morgen Nachmittag oder morgen Abend ein Paradigmenwechsel. Was ist Gemeinde? Und ich möchte dort mit euch auf eine Reise gehen, um ein Bild von christlicher Gemeinde zu zeigen, das die christliche Kirche revolutionieren könnte in den kommenden Jahren. Und am Montag werde ich darüber sprechen, wie wunderschöner Gedanke hat mich selbst berührt, der mir kam, wenn das Verstoßene zum Vorbild wird. Das Volk Gottes ist ein Volk, das nicht auf das Beste achtet, sondern ein Volk, das im Verstoßenen ein Vorbild sehen kann und damit sowohl die Verstoßenen als auch die, die Erfolg haben, miteinander unter dem Kreuz versöhnen. Doch zu meinen Gedanken heute. Die durstige Seele, Leidenschaft für Jesus oder in dir ist alles, was ich brauche. Ich durfte Jesus kennenlernen, als ich ungefähr 19 oder 20 war. Ich weiß es nicht mehr genau. Es war so im Verlauf eines Jahres durch das Beispiel einiger Menschen, besonders durch das Beispiel eines Postboten, durfte ich Jesus kennenlernen. Und in diesem ganzen Prozess merkte ich eines. Und zwar war das bei diesem Freund, diesem Postboten zu Hause. Ich hatte mich eingeladen zu beten bei sich zu Hause. Ich war Kulturchrist immer noch. Ich war interessiert, ich war offen. Ich hatte eine große Schwierigkeit. Was hat dieser Jesus, der bestimmt gelebt hat vor 2000 Jahren, mit dem Leben heute zu tun? Das brachte ich irgendwie nicht zusammen. Der war bestimmt ein Vorbild, der war bestimmt gut. Aber was hat er mir heute zu sagen? Dieser Freund lud mich zu sich nach Hause ein. Er zog einen Stuhl vor sich, kniete nieder, hieß mich auch niederzuknien. Es war mir alles etwas ungewohnt, weil ich es nicht kannte. Und im Moment, wo er zu beten begann, war der ganze Raum war so dicht, zum Schneiden dicht gefüllt mit der Gegenwart Gottes, dass ich wusste, dass ich wusste, dass ich wusste. Ich wusste einfach, Jesus lebt. Aber ich kann euch nicht erklären, weshalb und wie. Ich wusste das. Es war eine tiefe, erste, bewusste Begegnung mit dem Auferstandenen. Und in diesem Moment, dieser Begegnung in diesem Wohnzimmer am Schalleweg 3 oder 9, 36, 24 Hünibach, bei Thun, 9. In diesem Wohnzimmer war der größte Paradigmenwechsel meines Lebens. Da kam ein Mann in mein Leben, der zur Liebe meines Lebens wurde und der eine Leidenschaft in mich hineingelegt hat, die seit diesem Tag nie weggegangen ist. In einem tiefen Bewusstsein, er liebt mich wirklich und er lebt. Und ich war als junger Christ davon überzeugt, wie gesagt, in Zürich gibt es keine davon, also muss ich mal dahin, sonst würde ich das wissen. Ich fand dann später heraus, dass das nicht wahr war. Aber ich war ebenso davon überzeugt, dass kein Christ eines natürlichen Todes sterben würde. Ich war überzeugt, jeder Christ wird als Märtyrer sterben. Und mein einziges aufrichtiges Gebet während Monaten war: Jesus, ich fürchte mich gefoltert zu werden. Und ich fürchte mich nicht vor der Folter, aber ich fürchte mich davon, dass ich dir abschwören könnte. Bitte mach doch, dass die mich erschießen. Und das klingt alles so kindlich und einfältig, aber es war eine so tiefe Überzeugung. dass Jesus eine Leidenschaft wecken möchte, die über alles hinweggeht, die alles ausfüllt. Wo du fokussiert bist in deinem Leben, dass dir vieles keine Rolle mehr spielt, dass Risiken nicht Risiken sind, Schmerzen nicht Schmerzen, sondern alle Siege des Lebens, alle Leiden des Lebens, jeder Schmerz und jede Herausforderung in dieser Gegenwart Gottes gelebt zu einer Erfahrung seiner Liebe wird. Und dieses Erkennen, gleich wie dein Leben gelaufen ist bis jetzt, wie zerbrochen. Übrigens, da ist deine Marianne, Jesus sagt zu dir, dein Mann ist schwer depressiv, du zweifelst auch ab und zu an der Beziehung. Und Jesus möchte in deinem Herzen heute und morgen eine Begegnung schenken, die dir die Kraft gibt, in dieser großen Herausforderung zu leben. Und dann habe ich gemerkt, dass dieses Ausgefülltsein mit der Gegenwart Gottes eigentlich alles ist, was ich mir wünsche. Aber diese Liebe basiert auf etwas. Und ich möchte mit euch aus dem Matthäus-Evangelium einige Dinge anschauen heute Morgen. Wenn es um die Gegenwart Gottes geht, dann geht es nicht primär um einen sofortigen Vorteil in deinem Leben. Wir sind ja aus verschiedensten Gründen hier. Einige von uns brauchen Heilung, Menschen, die eine schlechte Diagnose haben. Und du bist hier in der Hoffnung, geheilt zu werden. Vielleicht wartet eine Operation auf dich und du sagst, Jesus, hier könnte ein Ort sein, wo du Heilung schenkst. Vielleicht bist du hier mit dem Wunsch nach einem persönlichen Glaubensaufbruch. Und glaube mir, ich habe so viele Menschen gesehen in diesen 30 Jahren in Bern, in der Vineyard Bern, in Konferenzen. Viele sind gekommen und gegangen. Und der Hunger und das Verlangen hat nicht bei allen angehalten. Und wenn ich das sehe, dann ist das für mich etwas vom Schlimmsten, weil ich empfinde, schau mal, die Fülle von Gottes Liebe kommt nicht auf die Schnelle, sondern auf die Treue. Vielleicht bist du hier, weil du dir Erweckung wünschst. Und ich wünsche mir das. Und dann wird mir manchmal gesagt, ja, Gemeinde wächst gar nicht während der Erweckung und diese Wundergeilheit und dass du das überhaupt unterstützt und bla bla bla. Und ich merke, wisst ihr was? Die Gegenwart Gottes ist das Einzigste, was uns immer bleiben wird, unabhängig davon, was es auslöst. Wenn es nur darum geht, ich will in seiner Gegenwart sein. Und ich möchte in seiner Gegenwart leben, nicht mit Vorbedingungen, wie diese Gegenwart zu sein hat, sondern ich möchte einfach geöffnet sein für ihn. Vielleicht bist du hier mit dem Wunsch nach einer großen Ernte und Vollmacht und kann dir nur eines sagen, gleich was hinten rauskommt, vorne muss was rein. Gleich was hinten rauskommt, vorne muss was rein. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist nicht primär, was kommt hinten raus. Die Frage ist, was kommt rein. Was meine ich damit? Lass uns miteinander Matthäus Kapitel 3, Vers 16 anschauen. Für mich ist es eine der schönsten Eintrittsgeschichten in den Dienst von Jesus. Jesus aufgewachsen in einer Familie, andere Schriften bezeugen, dass er schon Wunder vollbracht hätte vorher, ob das so war oder nicht, sei irgendwie dahingestellt, ist irgendwie nicht wichtig. Aber Matthäus, nach der Geburtsgeschichte, kommt so im Kapitel 3, ein erster Höhepunkt, sozusagen die Initiation zum Dienst, sozusagen die öffentlich sichtbare Hinwendung Jesu unter die Herrschaft Gottes, sozusagen das sichtbare Bild. Jetzt geschieht eine Kernenzerschmelzung. Der Mensch Jesus trifft auf seinen göttlichen Samen, den Vater. Und in dieser einzigartigen Verbindung in der Taufe drin geschieht etwas. Und man könnte jetzt Wunder und Zeichen erwarten, man könnte Kraftakte erwarten, man könnte erwarten, dass Tote auferstehen, dass der Geist vom Himmel fällt, irgendetwas. Aber eigentlich geschieht nur eines. In dem Augenblick, Vers 16, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist der Kern des Kommens des Reiches Gottes. Was hat Jesus getan? Noch nicht viel. Noch nicht viel. Er kommt zur Taufe und sagt: Ich will, dass die ganze Gerechtigkeit des Vaters sich erfüllt. Absichtserklärung. Da war noch kein Kreuzesgehorsam, da war noch kein Gehorsam in der Ablehnung, die er später erlebte. Das Einzige, was er brachte, war Absichtserklärung. Und diese Absichtserklärung genügte für den Vater, seine Liebe ihm zu erkennen zu geben. Dies ist mein Sohn. Und er ist der Erstgeborene unter vielen Nachgeborenen. Und diese Nachgeborenen sind du und ich. Oder wie Bill gestern erzählt hat, das hat mich wirklich beeindruckt. Der DNA eines Samenkorns trägt in sich das Samenkorn. Das Nächste, und durch den Tod und die Auferstehung ist das Samenkorn in den Boden gefallen. Es bringt reich Frucht durch dich und mich. Und die Realität von Jesus in dir und in mir, die ist unbestritten für Menschen, die ihm nachfolgen. Aber noch viel wichtiger als das: Du, David, bist mein Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen, sagt der Vater im Himmel. An dir habe ich Freude. Und ich habe gemerkt, eine der größten Schwierigkeiten meines geistlichen Lebens ist es wirklich, zu glauben, dass er mich liebt. Denn ich sehe in meinem Leben so viele Gründe, nicht zu lieben. Und ständig wieder an diesen Punkt zu kommen, von dieser bedingungslosen Liebe zu mir. Für mich eigentlich der Startpunkt jeden geistlichen Aufbruchs, nicht deine Leistung, nicht deine Frömmigkeit, nicht deine Fehlerlosigkeit, nicht dein verkrampfter Glaube, sondern dieses Annehmen. Er meint es wirklich so. Er liebt mich bedingungslos. Und in dieser Bereitschaft, das aufzunehmen, liegt die ganze Kraft. Denn was fiel auf ihn in diesem Moment? Die Taube, der Geist. Und die Stimme: Das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich erinnere mich, wie ich, einige von euch kennen die Geschichte, bei unserem fünften Kind, Matthias, unserem Sohn, habe ich gedacht, jetzt machst du alles besser als die ersten vier Mal. Es kriegen ja nur Menschen viele Kinder, wenn Gott ihnen noch eine Chance zur Verbesserung der Erziehung gibt, nicht wahr? Es gibt Familien, bei denen klappt es schon beim ersten Mal, die brauchen gar nicht eine zweite Chance. Meine Frau und ich, wir brauchten 5, respektive 6. Eines haben wir verloren, aber 5. Und beim 5. habe ich mir gesagt, jetzt mache ich alles anders. Jetzt möchte ich mal herausfinden, was geschieht, wenn man einem Kind den Selbstwert permanent stärkt. Und ich habe zu unserem Sohn gesagt, bei jeder Gelegenheit und Ungelegenheit habe ich gesagt: Du bist mein Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und natürlich mit 3, 4 wusste er dann bereits, wenn ich sagte, du bist mein Sohn, dass er sagte, an mir hast du wohlgefallen. Und ich habe das richtig einmassiert. Würde mir heute wünschen, ich hätte das bei allen Menschen einmassiert, denen ich je begegnet bin. Denn etwas habe ich gemerkt. Diese ständige Bestätigung der Hinwendung trägt Früchte in unserem Leben. Nun ist es ja leider nicht so, dass wir alle das so erleben. Bei weitem nicht. Wie viele von uns sind herausgefordert, abgelehnt, nicht verstanden. Ach, als Teenager waren es meine Ohren, meine Zähne und meine Zehen. Als ich älter wurde, meine Persönlichkeit und meine Emotionalität. Dieses Impulsive meines Lebens. Ich kann impulsiv, leidenschaftlich leben. Ich kann impulsiv reagieren. Wie oft litt ich darunter im Gedanken, wenn ich so bin, kann keiner damit umgehen und Gott gefällt das nicht. Bis ich zu einem Punkt kommen durfte, um zu sagen, er meint mich als ganze Person. Weißt du, auf der einen Seite sind wir Christen toll. Wir sagen, Gott liebt uns bedingungslos, alle außer mich. Nur ich muss ihm beweisen, dass ich es verdiene. Alle anderen nicht, aber ich. Kennt ihr das? Du bist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gleich mit welchem Gepäck? Die Absichtserklärung genügt. Und das Interessante am Matthäusevangelium ist, dass es nach dem Kapitel 3 das Kapitel 4 kommt. Das ist sensationell. Nach 3 kommt 4. Und im Kapitel 4 lesen wir gleich, wie Jesus in die Versuchung in der Wüste geführt wird. Und zwar heißt es, der Geist Gottes führte ihn in die Wüste. Das ist jetzt schwierig zu verstehen, denn wir alle wissen, dass er in diesen 40 Tagen Wüste des Fastens eigentlich von Satan versucht wurde. Gott kann uns doch nicht versuchen. Nein, Gott hat ihn nicht versucht. Sein Vater wusste, dass seine Hinwendung dann wirksam wird, wenn sie geprüft ist. Und schaut, es gibt Prüfungen in aller unserer Leben, die wir nicht verstehen. Ich verstehe vieles nicht, was in meinem Leben geschehen ist. Herausforderung, ein Kind haben wir verloren, Herausforderung mit den Kids, Herausforderung in der Vineyard Bern, Herausforderung mit der Kirche, Herausforderung mit der Presse, Herausforderung finanzieller Natur, Herausforderung wegen Verleumdung, wegen Anschuldigungen, Herausforderung mit Freunden, die sich abgewandt haben, Herausforderung jeder Art. Und die Frage, die sich stellt, ist, weshalb die Herausforderung? Und meine Antwort lautet, damit du der Liebe des Vaters umso bewusster bist. Und unabhängig wirst von den Dingen, die dich herausfordern. Denn aus jeder Situation gibt es nur, und in jeder Situation gibt es nur eine Antwort. Meine Lieben, it's the presence of God. Es ist die Gegenwart Gottes. Gleich wo du heute stehst, ob du todkrank bist, ob dein Partner dich verlassen hat, ob dein Ehemann depressiv ist, ob du seit 40 Jahren dir wünschst, einen Lebenspartner zu haben, ob du sexuell zerbrochen bist, ob du finanziell zerbrochen bist, ob deine Seele zerschmettert ist, gleich was. Die Antwort ist nicht primär Heilung, sondern Gegenwart. Denn in dieser Gegenwart liegt die Kraft der Heilung. Somit ist es nicht die Verkrampfung, ich möchte genügend glauben, damit du mich heilst und veränderst, sondern es ist ganz anders. Du kommst in seine Gegenwart. Und plötzlich geht alles weg und kriegt eine andere Kraft. Und so zieht Jesus vom Geist getrieben in diese Wildnis hinaus. Und er hat 40 Tage und Nächte gefastet in der Wildnis, in der Hitze des Tages. Nicht zu Hause auf der Couch mit einem Powerdrink alle 6 Stunden. Hat mich doch ein Afrikaner in Berlin vorletzte Woche, als ich mit der S-Bahn rumfuhr, habe ich den kennengelernt, habe ihn angesprochen und stellte sich heraus, dass er Christ war. Da sagte er dann zu mir, du, die deutschen Christen verstehe ich gar nicht. Die sagen, sie würden fasten und trinken Wasser dabei. Das ist doch kein Fasten. Und ich musste gleich lachen, weil wir alle so große Vorstellungen haben, wie die anderen sein sollten, nicht wahr? Was richtig oder falsch ist. Ja, da draußen ist dieser Jesus und wird müde. Und dieses Wort klingt nach. Du bist mein Sohn, den ich liebe. Du bist mein geliebter Sohn. Und es klingt nach in diese Wüste hinein, in diese Wildnis, wo es keine Häuser und Dinge gibt. Klingt dieser Hall nach. Du bist mein Sohn. Und es hungert ihn. Und er ist müde und er schwitzt. Du bist mein Sohn und dann kommt die Versuchung. Und das Interessante ist, dass Jesus aus dieser Vaterbeziehung der Liebe heraus reagiert. Denn als der Teufel sagt, wenn du der Sohn Gottes bist, befiehlt, dass diese Steine zu Brot werden. Und Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Welches Wort? Du bist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebtes Geschöpf. Das ist das Wort, an das er sich erinnerte, das aus dem Mund des Vaters gekommen war. Kapitel 4 kommt nach Kapitel 3. Ach, wenn du Gottes Sohn bist, stürze dich mit den Felsen hinab, denn es heißt in der Schrift, er wird seine Engel schicken, sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an etwas stößt. Und Jesus sagt, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Du bist mein Sohn, den ich liebe, an dem ich wohlgefallen habe. Und die Antwort ist, Vater, ich will deinen Willen tun. Hier geht es nicht um etwas anderes als um das. Jesus sagt, ich will den Willen des Vaters tun. Das alles gebe ich dir, sagt der Teufel. Alles, was du willst, gehört dir. Wenn du dich nur beugst. Und mich anbetest. Weg! Mit dir, Satan, sagt er. Du sollst dem Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Es war der Nachklang dieser Stimme. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Meine Lieben, die Erfahrung der Vaterliebe Gottes ist Schlüssel zur Veränderung. Sie ist nicht ein Zugangsweg nur. Sie ist nicht eine Art, sie ist die persönlichkeitsverändernde Kraft, dass du nicht mehr dir gehörst, sondern vollständig in der Gegenwart Gottes leben kannst. Besonders, Ursi, wenn du immer wieder fällst, dieses Wissen, Gott misst dich nicht daran, sondern er kommt auf dich zu. Er sagt, geliebte Tochter, an dir habe ich wohlgefallen. Und es sind diese Zweifel, die die Gegenwart zum Verschwinden bringen, dass er gute Absichten hat. Interessant, in Matthäus 11 lesen wir die Geschichte, dass Jesus eine Offenbarung hat. Eine wunderschöne Offenbarung. Und die Offenbarung ist in Vers 25, da ist es, und zu diesem Zeitpunkt rief Jesus auf, wow, wow, Vater, ich preise dich, Herr über Himmel und Erde, dass du all das den Weisen und Klugen dieser Welt verborgen hast und den Unmündigen gezeigt hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt. Und dafür preise ich dich. Nun, alles hat der Vater mir gegeben. Niemand kennt den Sohn außer dem Vater. Und auch den Vater kennt niemand, nur der Sohn und die, denen der Sohn es offenbaren will. Und dann sagt er, komm zu mir, alle, die ihr belastet und bedrückt seid. Jesus hat eine Offenbarung. Welches ist die Offenbarung? Die Offenbarung ist, dass diese Aussage am Tag der Taufe, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, viel tiefere Konsequenz hat, nicht nur auf sein Leben, sondern auf das Leben der Menschheit. Gott wendet sich uns zu. Und in diesem Augenblick sagt er, wow, jetzt erkenne ich, Vater. Du hast es denen verborgen, die es zu wissen denken, und denen gezeigt, die einfältig genug sind, hilflos, verzweifelt genug, um sich an diesem Strohhalm deiner Liebe zu halten. Ich liebe Theologie. Ich liebe theologische Gespräche, ich liebe theologische Positionen. Ich liebe es vor allem, wenn wir einander zugestehen, dass unsere Erkenntnis Stückwerk ist und dass die Art und Weise der Interpretationen ergänzungsbedürftig ist. Es gibt nicht viele andere Kräfte außer der Theologie und der Philosophie, die das Denken einer Gesellschaft nachhaltig beeinflussen. Es gibt viele Menschen, die halten weder von Theologie noch von Philosophie etwas. Ich habe letzthin mit jemandem gesprochen, der sagte, ja, zum Thema sexuelle Zerbrochenheit haben die Theologen lange genug gearbeitet, ohne zu einem Ziel zu kommen. Sozusagen, das müssen andere in die Hand nehmen. Meine Lieben, das stimmt nicht. Philosophie, Theologie sind grundlegend wichtig für die Entwicklung der Denkweise. Aber keine Philosophie und keine Theologie erklärt dir die Liebe des Vaters. Sie muss erfahren sein in jeder Zelle deines Lebens. Sie muss nicht erklärt werden zuerst. Sie muss erfahren werden. Ach, verkündigst du jetzt ein Evangelium der Erfahrung? Ja, auch. Nicht nur. Aber dort, wo diese Vaterliebe nicht tiefste Wurzeln bekommt, in einem Volk ist dieses Volk nicht fähig aufzustehen in der Liebe des Vaters. Und meine lieben deutschen Freunde, ihr habt die Vaterschaft verloren und die Jungfräulichkeit des Glaubens verloren durch drei Kriege, die unselig waren. Zwei davon nicht von euch angezettelt, sondern von anderen. Höchstens manipuliert von Bismarck der Erste. Aber diese drei Kriege haben etwas zerstört in eurem tiefsten Sein. Das Bewusstsein der Hinwendung des Vaters. Der Erfahrung der Vaterliebe Gottes. Ich kenne keine Familie aus meinem Freundeskreis, die keine Verwandten verloren haben im Krieg. Keine. Die Traumata der Nachkriegsgeneration haben sich auf die kommende Generation übertragen. Deutschland, du brauchst den Vater. Und dazu gehört Österreich. Du hast es verborgen, den Weisen und Klugen. Diese Stimme, du bist meine geliebte Tochter, an der ich wohlgefallen habe. Wenn wir uns einen Aufbruch wünschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, dann ist dieser Aufbruch für mich direkt eine Kernfrage unserer Bereitschaft zu kapitulieren. Die größten Kriegsopfer des Zweiten Weltkriegs geschahen nach der Invasion am 6. Juni 1944. An diesem D-Day war den meisten klar, dass der Krieg für Deutschland und Österreich verloren ist. Aber die größten Verluste, die Zerstörung dieser einzigartigen Stadt Dresden, die Zerstörung Berlins, die Zerstörung der Schönheit deutscher Geschichte, geschah in diesen letzten 9 Monaten des Krieges. unnötig. Vollständig unnötig. Wir brauchen diese Vaterliebe Gottes und müssen kapitulieren und sagen, es ist nicht unsere Weisheit, unsere Intellektualität, unsere Theologie, unser Wissen, was uns weiterbringt. Er bringt dich weiter. Er bringt unsere Völker weiter. Und Gott hat gute Absichten über den deutschsprachigen Menschen. Er möchte hier landen, meine Lieben, in seiner ganzen Herrlichkeit. In jeder Kirche, in jeder Bewegung. Und er möchte, dass wir uns einander hinwenden in dieser Erwartung. In Matthäus 17,5. Interessant, wie Gott nicht nur einmal spricht, Gott spricht immer wieder. In Matthäus 17,5 ist die Geschichte vom Berg der Verklärung. Und in Vers 5 heißt es, während er noch redete, kam plötzlich eine leuchtend helle Wolke und warf einen Schatten auf sie. Und aus der Wolke sprach eine Stimme. Und was sagte die Stimme? Du bist mein geliebter Sohn. Gott spricht dasselbe immer wieder, auch in unterschiedlichem Stand unserer Geistlichkeit und geistlichen Reife. Und dann wissen wir natürlich in Kapitel 26, Verse 36 bis 39, ging dieser Satz, hallte wieder nach im Garten Gethsemane, als Jesus rang mit Furcht, mit Angst, mit Schmerz, mit Verzweiflung, mit Hilflosigkeit. Und da kam diese Stimme wieder, du bist mein Sohn, den ich liebe, an dem ich wohlgefallen habe. Und es ist der Nachklang dieser Stimme, die ihn wieder getroffen hat, die ihn dazu befähigt, durch diese Erfahrung zu gehen. Die Erfahrung der Vaterliebe, diese gefestigte Liebesbeziehung, die immer wieder betaut und erneuert wird mit der ständig neuen Erfahrung seiner Zuwendung, und der Erfahrung der eigenen Berufung vermischt mit den Prüfungen des Alltags macht uns für das Reich Gottes so brauchbar, ganzheitlich. Aber der Ausgangspunkt ist diese Vaterliebe Gottes und die Bereitschaft, diese aufzusaugen. Und dort, wo wir sie aufsaugen, beginnt dein Hunger zu wachsen. Du musst nicht Hunger produzieren. Weißt du, so dir einreden, du bist jetzt hungrig, sondern wenn du dich dieser Liebe hingibst, wächst der Hunger automatisch. Und ich möchte heute Morgen dich einladen, wenn du spürst, diese Vaterliebe Gottes, ich erkenne, die ist so lebenswichtig für die Zukunft meines Lebens, des Lebens unserer Kirchen, Gemeinden. Und du sagst, und ich will mich vollständig hingeben, dieser Vaterliebe Gottes, heute Morgen. Dann lade ich dich ein, aufzustehen. Dann strecke deine Hände aus. Jetzt. Und ich möchte einige Bibeltexte über dir sprechen. Schließe die Augen. Und ich spreche jetzt biblische Wahrheit über deinen Innersten aus. Jesaja 49, 10. Sie werden nicht hungern und nicht dürsten, und weder Wüstenglut noch Sonne wird sie treffen. Denn ihr Erbarmer wird sie leiten und wird sie zu Wasserquellen führen. Lukas 6, 21. Glückselig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Glückselig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Lukas 6, 35. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Psalm 107, Verse 6 bis 9. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not. Aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Er leitete sie auf rechtem Weg, sodass sie zu einem bewohnten Ort gelangten. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern, denn er hat die durstende Seele gesättigt, die hungernde Seele mit Guten gefüllt. Amos 8,11. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da sende ich Hunger ins Land, nicht einen Hunger nach Brot und nicht einen Durst nach Wasser, sondern danach die Worte des Herrn zu hören.